Ja, Sonntagabend 20:15 Uhr. Das bedeutet, es ist wieder Zeit für den Live-Schachtalk der Chess Tigers am Sonntag. Und ja, zuerst muss ich meinen Co-Moderator Jonathan Karlstedt entschuldigen. Wenn er Sonntagabends nicht da ist, dann ist er meistens auf der Autobahn unterwegs, so auch heute wieder. Aber wir kriegen das hin und ich habe heute wieder einen interessanten Gast. Und zwar ist es nach Hartmut Metz und Stefan Löffler letzte Woche wieder ein Gast aus der Reihe oder ja, aus der Rubrik der Schachjournalisten. Und zwar betreibt er das kulturelle Schachmagazin Karl und das schon seit 25 Jahren. Harry Schaak, herzlich willkommen, Harry.
Hallo Michael, hallo allerseits.
Ja, Harry, als erstes muss ich dich fragen, du heißt Schaak, das klingt ja fast so wie Schach. Hat dein Name irgendwie was mit Schach zu tun?
Nein, hat er nicht, aber das ist natürlich tatsächlich sehr witzig, weil wenn ich mich in Holland vorstelle, dann gibt es jedes Mal Missverständnisse, weil in Holland heißt Schach Schack, also mit einem einfachen K hinten. Und das muss man dann erstmal erklären, dass das
Ja.
tatsächlich mein richtiger Name ist.
Ja, es gibt auch einen Podcast-Hörer von mir, der heißt Peter Schach. Das finde ich dann auch immer ganz witzig. Da
Ja,
habe ich auch am Anfang
das ist
gedacht, das sei
richtig.
ein Pseudonym, aber er heißt wirklich so. Ja, sehr schön. Ja, erzähl
Nomen ist
mal.
oben, heißt es ja.
Wie?
Nomen ist oben, sage ich
Nomen
immer.
ist oben. Ja,
Ja,
genau.
da
Ja.
ist die Profession dann schon vorbestimmt.
Ja, bei mir wäre es Busfahrer, aber das
Ja, das ist das falsche
passt
Gebiet.
nicht. Vielleicht hätte ich Busfahrer werden sollen statt Schachspieler. Vielleicht wäre da meine DWZ größer, ja, wer weiß. Aber du bist FM, ne? Also das heißt, du berichtest zwar über Schach, weißt aber auch, worüber du schreibst. Was macht deine Schachspielerkarriere?
Die ist mehr oder weniger zu Ende. Also ich spiele tatsächlich keine Turniere mehr oder auch nicht mehr in der Mannschaft seit 3 Jahren, glaube ich. Ja, ich kann mich nicht mehr motivieren. Ich habe einfach keine große Lust mehr. Es kann sein, dass sich das irgendwann wieder ändert, aber im Moment habe ich keine Lust mehr, in der Mannschaft zu spielen. Das ist mir einfach zu viel. Also wir mussten dann immer ziemlich viel reisen und durch die Gegend fahren. Da ist das ganze Wochenende immer weg und da hatte ich dann irgendwann keine Lust mehr drauf.
Der Verein, bei dem du gespielt hast, ist ja auch, gibt es ja auch einen Zusammenhang mit der Zeitschrift Karl, die ja eigentlich die Vereinszeitschrift war, ne? Kannst du für die Leser, die das oder für die Hörer, die den Hintergrund nicht kennen, das nochmal skizzieren, wie der Karl überhaupt entstanden ist?
Ja, Karl war eine Vereinszeitschrift, die 84 gegründet wurde. Und damals hat man die Mitglieder gefragt, mit was sie sich denn so identifizieren. Und dann kamen eben so Begriffe wie Kommunikation, Agilität oder Ansichten, Realitäten, Lorbeerblatt, lauter solche Sachen. Und da wurde dann ein Akronym aus diesem Anfangsbuchstaben ein Akronym gebildet. Karl. Und Karl steht eben ja für so, sagen wir mal, das durchschnittliche Vereinsmitglied, also ein häufiger Name, der eben diese Vereinsmitglieder repräsentiert. Und das war 84 und das war übrigens vor Fritz. Also das Schachprogramm kam erst später und also wir haben schon vorher so einen Namen gehabt. Ja, und dann haben sich da viele Leute beteiligt an diesem Vereinsmagazin. Das hatte dann teilweise 120 Seiten oder sowas. Das war tatsächlich sehr, sehr aufwendig. Hat auch Preise bekommen in Hessen für Vereinszeitungen. Und irgendwann ging es dann nicht mehr weiter. Und dann habe ich das übernommen. Und dann irgendwann kam die Idee, dass wir das in einem größeren Rahmen machen wollen. Und dann wurde als Inlay immer noch der Vereinsteil mitgeliefert. Aber die eigentliche Zeitschrift, so wie sie heute existiert, die wurde dann im 2001 kreiert. Also Karl ist ja eine Konzeptzeitschrift, also erscheint vierteljährlich und jedes Heft hat einen speziellen Schwerpunkt. Und dann irgendwann hat sich das aber dann getrennt und ist dann auseinandergegangen. Ich habe das dann noch jahrelang weitergemacht mit dem Inlay, aber irgendwann habe ich das dann auch beendet.
Ja, und du hast es ja nicht alleine gemacht, wobei jetzt bist du, glaube ich, alleine, ne? Aber am Anfang wart ihr zu dritt.
So ist es genau. Also ich hatte da quasi eine Möglichkeit, dass ich das vorproduziert bekomme, diese ersten zwei, drei Hefte. Und das war eine gute Unterstützung. Und dafür habe ich dann den Johannes und den Stefan Döffner gewonnen. Und Stefan hatte auch die Idee für dieses Konzept, also mit den Schwerpunkten. Und hatte aber dann irgendwie nach drei Ausgaben die Zuversicht verloren, dass das Heft lange genug existiert. Was ein Fehler war, wie sich jetzt rausstellt.
Ja, 25 Jahre, das ist ja ein rundes Jubiläum, was du jetzt feierst, oder ein halbrundes.
Ja, genau. Und Johannes war dann, der hat dann eben auch andere Sachen gemacht und war dann eben nicht mehr Mitherausgeber, aber der ist eigentlich bis heute immer mindestens Mitarbeiter gewesen. Er macht auch das Korrektorat, also der ist eng mit dem Karl verbunden bis heute.
Ich habe hier mal so eine Grafik hier gezeigt, also für alle, die jetzt Podcast hören. Ich blende hier jetzt mal so eine Titelzeitschrift vom Karl ein und da sieht man so einen Schwerpunkt, Schwerpunkt Außenseiter. Das ist ja schon ein spezielles Schwerpunktthema. Wie kommst du auf sowas und was kann man sich jetzt an diesem Beispiel unter so einem Schwerpunkt verstehen? Wie zieht man das auf?
Ja, also als wir das die Idee damals so formuliert haben, 2001, haben wir erstmal so eine ganze Liste gemacht mit Themen. Ne? Also weil die Frage war ja, ob das dann tatsächlich tragfähig ist, auch längerfristig. Ne? Und dann sind wir aber sehr schnell auf sehr, sehr viele Themen gekommen. Und es gab natürlich auch einige, die meinten, dass dieses Konzept nicht sehr lange tragfähig ist, weil uns einfach die Themen ausgehen. Und das ist aber bis heute nicht der Fall. Also es gibt immer wieder Anknüpfungspunkte, sagen wir mal, also die Wahl der Schwerpunkte, die hängt dann teilweise damit zusammen, ob Jubiläen sind, ob jemand gestorben ist oder Jahrestage, sonst was, manchmal auch Ausstellungen oder sowas. Ne? Also es gibt dann immer so konkrete Beziehungen, die dann dazu führen, dass wir das Heft entsprechend widmen. Bei diesem Heft ist es jetzt, das ist das letzte Heft, das wir gemacht haben, das Dezemberheft. Da war das jetzt nicht so. Aber ja, das muss ja nicht immer an ein aktuelles Ereignis anknüpfen. Und bei Außenseiter, ja, da wir versuchen dann so ein Thema immer über ganz unterschiedliche Perspektiven zu erarbeiten. Das heißt, man kann ja allen möglichen Situationen Außenseiter sein. Also jeder ist ja auch mal Außenseiter, ne? Und da gibt es zum Beispiel einen Bericht über sehr große Spieler, die dann das erste Mal beim Turnier aufgetaucht sind und nicht ernst genommen wurden, also wie Capablanca zum Beispiel in San Sebastian oder auch Kasparov bei seinem ersten Turnier. Und die dann aber sofort eingeschlagen haben. Oder auch Kramnik bei der Olympiade, bei seiner ersten Olympiade, als er als FM gespielt hat und es starke Kritik gab. Und die dann aber trotzdem gleich gezeigt haben, was in ihnen steckt und dass sie mal ganz große werden. So, das ist zum Beispiel eine Sache. Und dann habe ich ein Interview gemacht mit Matthias Blühbaum.
Ich zeige es nochmal, genau. Das passt ja auch zum Thema Schwerpunkt Außenseiter, ne? Es ist ja auch,
so ist es genau.
Auch Außenseiter fürs Kandidatenturnier.
Ja. Ach ja, das war auch der Anlass dafür, also dass wir das Heft gemacht haben. Das passte einfach ganz gut, weil er sich qualifiziert hatte für das Kandidatenturnier.
Ja, ja, dazu passt der Vermerk hier oder im Chat von Peters. Ich dachte, der Anlass für Außenseiter wäre Matthias Blühbaum gewesen, aber ja, vielleicht ist er gar kein Außenseiter mehr.
So ist es, ja. Also die Chancen von Matthias sind vielleicht besser, als man das vielleicht denkt, würde ich sagen. Weil, ja, Matthias hat, glaube ich, im letzten Jahr erheblich zugelegt, also auch seitdem er sein Studium beendet hat. Und hat ja jetzt in Wald gezeigt, dass er auf Augenhöhe spielen kann mit der Weltspitze. Und der ist eben sehr schwer zu schlagen. Und die Leute riskieren eben sehr viel gegen ihn. Oder das war jedenfalls bei verschiedenen Veranstaltungen der Fall. Und er nutzt seine Chancen auch sehr gut aus. Also ich bin gespannt, wie er sich da schlagen wird in Zypern.
Ich habe auch gelesen in einem Interview, dass er gesagt hätte, alles andere als der Sieg im Kandidatenturnier wäre eine Enttäuschung. Das habe ich gedacht, er hat es ironisch gemeint, aber offenbar war das ernst gemeint, ne? Weil ich meine, von einem zweiten Platz im Kandidatenturnier hast du natürlich nichts, ne? Da,
ja, so
ist es. Ein respektables Ergebnis, aber zweiter oder letzter ist ja eigentlich fast egal.
Genau, das spielt keine Rolle. Das ist tatsächlich ein Turnier, da kommt es nur auf den ersten Platz an. So, also muss jeder auch auf Gewinn spielen. Also alles andere macht keinen Sinn. Sonst fragt man sich natürlich, warum ist man da überhaupt? Hm. Es geht eben um die Qualifikation für das WM-Finale.
Ja, also schauen wir mal. Und hier kommt noch von Rüdiger ein Vermerk. Ich lese gerade mal vor. Es ist sehr schön, dass man fast alle Hefte noch nachbestellen kann. Nachdem ich einige Jahre ausgestiegen war, habe ich erstmal einige Hefte nachbestellt, bevor ich wieder Abonnent geworden bin. Ja, ich habe auch schon bei dir bestellt, Harry. Ich weiß nicht, ob du das,
das stimmt, ja.
Ob du das mitbekommen hast, aber früher, als ich noch so ganz ausführliche Podcast-Interviews gemacht habe und dann habe ich in der Vorbereitung geschaut, was man über den Gast findet und habe da dann das eine oder andere Mal ein Heft von dir bestellt mit irgendeinem Interview zu einem Gast, den ich dann später hatte. Also da habe ich auch davon profitiert. Verkauft ihr mehr alte Hefte oder mehr aktuelle?
Sagen wir mal so, also das war von vornherein so, dass wir immer etwas mehr produziert haben. Und das war von vornherein die Idee, dass wir auch alte Hefte noch verkaufen, also dass die nicht veralten wie bei anderen Zeitschriften, weil das sind eben Themenhefte und die haben sozusagen ja zeitübergreifende Aktualität. Und tatsächlich verkaufen wir jetzt, ich würde mal sagen, so 30-40% der Einnahmen sind verkaufte alte Hefte.
Ja, okay. Und ja, okay, dann natürlich, das ist ja, der Inhalt veraltet nicht. Aber ihr, du, also ich habe zum Beispiel gesehen, du bist in Wijk aan Zee gewesen. Das heißt, du schaust auch schon, dass du so ein bisschen aktuelle Sachen mitbekommst und immer wieder einflechten kannst in das Heft, oder? Oder machst du das nur zum Networking in der Schachgemeinschaft?
Ja, also das Networking ist natürlich auch wichtig, aber also wenn hier in Deutschland eine Veranstaltung ist, bin ich eigentlich, eine große Veranstaltung, bin ich eigentlich immer da. Und in Wijk aan Zee bin ich schon seit, ja, die letzten 25 Jahre war ich vielleicht 20 Mal da. Also das ist quasi mein Lieblingsturnier. Da bin ich sowieso immer. Und in Wijk aan Zee ist es ziemlich einfach, auch mit den Spielern zu sprechen. Das ist eben das Besondere. Weil das ist so ein Sackdorf, da kannst du also nur reinfahren und dann bist du da und kannst nicht durchfahren. Während zum Beispiel bei anderen Turnieren, da sind dann die Spieler schnell in Hotels verschwunden, aber dort gehen alle abends dann was essen. Und es gibt halt, was weiß ich, 5, 6, 7 Lokale da. Und dann trifft man die Spieler eben. Und dann kann man auch sehr schnell Interviews mit denen machen. Und das ist also wirklich, ich würde mal sagen, fast einzigartig da in Wijk.
Bist du da dann auch bekannt schon unter den Spielern? Also hast du da direkte Kontakte oder bist du da einer von vielen Schachjournalisten?
Naja, ich kenne natürlich mittlerweile mehrere Leute, mit denen ich auch zu tun habe. Aber auch wenn ich sie nicht kenne, also wie gesagt, man kann sehr schnell da Interviews vereinbaren, ganz kurzfristig.
Ja. Sind das eigentlich alles Schachbücher da hinter dir? Du hast da eine beeindruckende
Bücher? Nee, das sind nicht alles Schachbücher. Die wenigsten sind Schachbücher.
Okay, das heißt, du bist auch so gerne, bist ein belesener Typ.
Ich habe Germanistik studiert und deshalb ist so Literaturgeschichte ist eigentlich mein Hauptfable.
Okay. Ja. Und der Karl, ist das dein Hauptberuf oder ist es nur so ein Nebenbei-Hobby, was man eigentlich gar nicht berechnen darf, weil es sonst nicht rentabel wäre?
Nee, so kann man das nicht sagen. Also es ist schon rentabel und ich mache zwar noch andere Sachen, aber das ist schon ein Teil meines Einkommens.
Okay. Und also Stefan Löffler hat insofern nicht recht gehabt, dass es sich bewährt hat. Gilt das auch trotz der fortschreitenden Digitalisierung? Weil ja, das ist ja schon die Frage, wie zukunftsfähig ist ein ausgedrucktes Heft noch im Vergleich zu den Digitalprodukten, die es gibt?
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich eine Frage, die man sich jetzt die ganze Zeit stellt. Aber kurioserweise, so durch Corona, hat sich eigentlich die Abonnentenzahl erhöht
Hm,
und ist auch
okay.
stabil geblieben. Aber der Verkauf an den Bahnhofsbuchhandlungen, also da, wo man üblicherweise Schachbücher früher gekauft hat, Magazine gekauft hat, der ist eben rückläufig schon seit Jahren. Aber nicht nur jetzt für unser Heft, sondern überhaupt für alle Printprodukte eigentlich. Und es gibt auch schon etliche Abonnenten zum Beispiel, die das als PDF beziehen, also Karl. Und ich meine, sagen wir mal so Leute meiner Generation, die sind mit dem Lesen aufgewachsen und die haben gerne noch irgendwas in der Hand. Das Lesen hat auch was mit Haptik zu tun. Und ich würde jetzt, glaube ich, nicht eine reine Online-Zeitschrift machen wollen. Aber du hast natürlich recht. Die Zeit läuft gegen mich sozusagen. Also, weil die Digitalisierung natürlich immer mehr fortschreitet.
Es gibt ja auch so digitale Zeitschriften oder zumindest digitale Bücher mit Chessable und Forward Chess und so weiter, kann man ja Bücher auch digital lesen. Und in Zeiten von Amazon Kindle, ne, ist man ja auch gewohnt, das so in elektronischer Form. Aber ja, ist, glaube ich, erstmal schwierig, so eine Schachzeitschrift in Digitalformat zu bringen. Ne? Du musst ja auch das Brett richtig darstellen und so, dass man klicken kann quasi, ne? Dass es noch einen Mehrwert hat im Vergleich zum Heft. Also stelle ich mir schwer vor. Ich frage auch deswegen so, weil wir natürlich, ich arbeite ja für die Chess Tigers, wie du weißt, und da haben wir ja auch die Zeitschrift Schach. Und da gibt es natürlich die gleichen Überlegungen und die gleichen Fragen. Ne? Wie zukunftsfähig ist das gedruckte Heft noch? Muss man sich vielleicht eine Digitalisierung überlegen? Ja, deswegen interessiert es mich, wie ihr da, ohne da jetzt spionieren zu wollen oder sowas, aber
Nee, wie
wie das
gesagt, ich
angeht.
überlege mir das auch natürlich schon seit Jahren. Ne? Also, ob ich das dann auch weiterführen soll in der Form oder ob ich was anderes mache oder ob ich das tatsächlich als digitales Medium mache. Aber ich glaube, wie gesagt, viele meiner Abonnenten, die schätzen eben tatsächlich das physische Heft. Ja.
Ja.
Und die würden vielleicht, wenn das nur digital wäre, das dann auch nicht mehr weiterbeziehen.
Ja. Tauschst du dich da aus mit den anderen? Also es gibt ja neben dem Karl, der natürlich, ich sage mal, mit dem Fokus Kultur einzigartig ist, gibt es natürlich auch noch die Zeitschrift Schach, das Schachmagazin 64, die Rochade Europa, die Jugendschach. Ich glaub, das war's, ne? Ich glaube,
Ja,
in Österreich noch.
das Chessbase-Magazin gibt es
Chessbase-Magazin
noch.
natürlich.
Es
Ja,
gibt noch die
klar.
Schwalbe. Das ist das Problemisten-Zeitschrift.
Ja, okay. Tauscht ihr
Es
euch
gab
da
übrigens
aus?
noch
Nee, ne?
viel mehr. Also es gab mal so bis zu 10,
Okay.
die wir hatten. Gleichzeitig, was natürlich Wahnsinn ist für
Ja.
ein Land. Ja, also ich unterhalte mich natürlich schon mit anderen Leuten darüber. Ich habe mich mit Rai darüber unterhalten, mit Rai Tischbirek
Ja.
oder auch mit Dirk-Jan den Geusendam, der für New in Chess tätig ist. Ja, die haben alle das gleiche Problem, klar.
Ja, ah ja gut, vielleicht hat's ja noch seine Zukunft. Ich gucke jetzt hier gerade mal, 25 Jahre, hast du es eigentlich irgendwie gefeiert oder sowas? Oder gibt es ein Jubiläumsheft oder irgendwas? Oder gibt es ein großes Fest?
Nee, aber das nächste Heft ist das Jubiläumsheft. Also wir haben angefangen im ersten Jahr mit dem Sommerheft, also 2001. Das heißt, das 25. Heft ist das nächste. Und da ist quasi dann auch die 25 Jahre ist das nächste und das ist die 100. Ausgabe ist die nächste Ausgabe. So, das ist dann unser Jubiläumsheft. Ja.
Und ist da was Besonderes geplant?
Noch nicht.
Und der Schwerpunkt steht auch noch nicht fest, oder hast du schon was im
Doch, der
Kopf?
Schwerpunkt steht fest.
Man
Das
kann es
will ich
nicht
aber noch nicht
verraten.
verraten. Das will ich noch nicht verraten.
Okay, der Cliffhanger hier. Also wer gespannt ist, der muss sich noch ein bisschen gedulden. Wie ist es so beim Redaktionsschluss? Also ich merke das immer beim Johnny, so 2, 3 Tage vor Redaktionsschluss hat er für andere Sachen keinen Sinn, weil da das Heft erstmal im Fokus steht, dass es fertig gemacht werden muss. Ist bei dir wahrscheinlich nicht viel anders, dass so kurz vor der Abgabe da ja Hektik herrscht. Oder hast du
Ja,
da
das ist
einen Tag für
eigentlich,
deine
ja, das ist
Prozess?
also, wie sagen wir mal, das ist nicht so eine kurze Zeit, sondern eine längere. Also sagen wir mal so die letzten 4 Wochen, bevor ich das Heft dann fertig habe. Da arbeite ich dann sehr intensiv daran. Also eigentlich fast täglich.
Ja, gut, die letzten 4 Wochen, du hast, bei dir gibt es alle 3 Monate ein Heft, ne? Da ist das
Genau.
natürlich noch ein bisschen weiter
Das ist ein
auseinander
bisschen
als.
entspannter, genau. Ich würde das auch nicht monatlich machen wollen. Das, ja. Ist wirklich sehr stressig.
Ja, aber du hast ja neben Johannes Fischer, den du vorher schon erwähnt hast, auch noch ganz viele andere Autoren. Musst du die jedes Mal neu suchen oder hast du da einen festen Stamm mit einer festen Rubrik, die jemand betreut? Wie läuft das?
Ja, also zunächst mal haben wir ja Kolumnisten, die jedes Mal dabei sind. Also zum Beispiel Michael Ehn und Hans Struhal. Und der Johannes hatte auch eine Kolumne und noch ein paar andere. Und dann gibt es feste Mitarbeiter, zum Beispiel Kai Marien. Früher war das Michael Nägele, der jetzt auch wieder beim nächsten Heft mitarbeiten wird. Und wenn ich aber spezielle Themen habe, dann muss ich mir zu diesem speziellen Thema eben entsprechende Spezialisten suchen. Also zum Beispiel bei dem Heft über Psychologie. Da war das zum Beispiel nicht ganz einfach. Da musste ich halt mit verschiedenen Wissenschaftlern da musste ich verschiedene Wissenschaftler anfragen, die dann eben sich bereit erklärt haben, dann da Artikel zu schreiben oder Interviews zu geben und so weiter. Die dann eben über diese speziellen Gebiete auch geforscht haben. Also Schach und Intuition oder so Sachen. Also da kann man, muss man eben die richtigen Leute finden.
Ja, und dann suchst du dir aktiv einfach deine Autoren, ja, macht ja Sinn. Und Interviews machst du die? Du kannst auch gerne mal nur, genau, kurze Trinkpause, das ist immer gut. Interviews machst du aber vorwiegend dann schon selber, oder? Also es gehört ja auch, Interviewformate sind auch dabei.
Ja.
Hast du da irgendeins, wo du sagst, das war was Besonderes?
Ja, da gab's mehrere. Also das Interview mit Helmut Pfleger, über den ich ja letztes Jahr ein Heft gemacht, also vorletztes Jahr ein Heft gemacht habe, als er 80 geworden ist. Das war schon sehr intensiv. Da war ich in München und dann haben wir also 2 Tage lang von morgens bis abends miteinander gesprochen. Und Helmut ist wirklich erstaunlich fit. Er ist sozusagen Yoga gestählt, macht jeden Morgen Yoga und das mag man auch. Und vor allen Dingen kann er sich aber auch unglaublich lang konzentrieren. Also, weil wir haben tatsächlich die ganze Zeit nur gesprochen. Und das war für ihn aber kein großes Problem. Und er hat da also sehr, sehr offen gesprochen, auch wirklich sehr viele Intimitäten da mitgeteilt. Und das war, ja, das war wirklich bemerkenswert. Das war doch deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und er hat auch dann von dem, was er sagte, nichts mehr weggestrichen. Also später, als ich dann den Text vorgelegt habe, der aus dem Interview entstanden ist. Also das war schon ziemlich bemerkenswert.
Ja, gerade weil er ja gar keine Autobiografie geschrieben hat und man hätte jetzt auch vermuten können, irgendwie, er will das gar nicht, er will das alles so für sich behalten, aber das Gegenteil war der Fall, ne? Du hast ja einiges aus ihm rausgeholt.
Naja, es war, ich meine, ich kenne ihn natürlich schon länger. Also wir kennen uns schon ziemlich lange eigentlich, weil wir immer auch was miteinander zu tun hatten auf verschiedenen Ebenen. Aber trotzdem war das wirklich was Besonderes. Auch wenn es so lange war. Und ja. Was Ähnliches habe ich erlebt bei den Unzickers. Ich habe mal ein Heft gemacht über Unzicker. Und da habe ich mit der Familie der Unzigers zusammengearbeitet und da war seine Frau und seine zwei Söhne. Und da bin ich auch zweimal nach München gefahren. Und da haben wir auch wirklich unglaublich viel miteinander gesprochen. Es ist ein sehr langes Interview geworden, ein sehr langer Text geworden, dann auch eine Biografie mit vielen Sachen, die bis dahin nicht besonders, also nicht bekannt waren auch. Das ist halt das Gute, wenn man lange Interviews macht mit direkten Angehörigen oder mit Leuten, die dann auch offen sprechen, dann kommt eben auch was Besonderes bei raus.
Hm. Du hast gerade gesagt, Pfleger hat nichts gestrichen. Das heißt, du hast auch schon mal das umgekehrte Erlebnis gehabt, dass du interessante Aussagen hast und dann derjenige, der sie getätigt hat, sagt dann, nee, das will ich so nicht stehen lassen. Das ist ja dann frustrierend, oder?
Also es kommt darauf an, in welchem Maße das passiert. Ne? Also wenn man dann ziemlich vieles wegstreicht, dann wäre es natürlich schlecht. Aber so massiv habe ich das bisher noch nicht erlebt. Also das sind ja dann immer so Kleinigkeiten vielleicht, ja. Also wo man dann vielleicht eine Aussage abmildert oder sowas. Ne?
Ja, das geht ja. Selber bist du selten interviewt worden, oder? Also oder kam das schon mal vor? Wann ist dir das zuletzt passiert?
Also umgekehrt. Ich glaube in Löberitz. Da habe ich, also ich weiß nicht, ob du den kennst, diesen Schachclub Löberitz.
Der hat sich sehr verdient. Das Schachmuseum und auch die Frauen-Bundesliga-Mannschaft, ne?
Die haben jetzt auch den Nachlass von Hübner bekommen. Und Konrad Reiß ist da eben sehr rührig. Und die habe ich mal besucht vor ziemlich langer Zeit. Und da haben wir dann abends zusammengesessen und dann haben die auch ein Interview mit mir gemacht.
Okay, jetzt muss ich nochmal nachfragen. Die haben den Nachlass von Hübner bekommen. Das heißt, Hübner hat das so vorgesehen gehabt oder war das
danach? Ja, der hat das so vorgesehen gehabt. Ja. Der hat da auch mehrfach gespielt. Die haben auch Turniere ausgerichtet. Und deswegen hat er sie eben in seinem Testament berücksichtigt. Und die haben dann ein Museum in Löberitz. Und da passte das jetzt eben mit dem Schachmuseum.
Ja.
Und jetzt versucht Konrad das alles zu ordnen und schreibt auch ein Buch über Hübner und ja. Ach, das wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich denke, es ist jetzt in guten Händen, weil es war am Anfang ja nicht klar, was eigentlich mit dem Nachlass jetzt passiert.
Ja, und Hübner hatte einfach auch unglaublich viele Schachbücher und eigene Aufzeichnungen vermutlich auch. Oder woraus, also was ist das Besondere an diesem, was er da hinterlässt?
Ja, es sind viele Schachbücher, aber auch zum Beispiel, was weiß ich, Urkunden oder Preise, die er bekommen hat, Briefe vielleicht auch. Also ich weiß jetzt nicht genau, was da jetzt alles im Einzelnen dabei ist, aber es ist ja auf jeden Fall nicht wenig.
Ja, okay, interessant. Ja.
Also ich habe zum Beispiel mal von ihm beim anderen Sammler eine Enzyklopädie gesehen. Kennst du das noch? Enzyklopädie?
Ja.
Das, was der Informator herausgebracht hat als Eröffnungsbücher. Gab es immer A, B, C, D, E. Zu jedem einzelnen Eröffnungsschlüssel gab es dann eben diese Varianten. Und die hat Hübner dann mal durchgearbeitet. Und dann sah man immer so ganz klein am Rand, was alles falsch war und was richtig war und die richtigen Varianten. Und das war schon bemerkenswert. Es gab dann doch echte Einblicke, auch wie, so ein bisschen, wie er gearbeitet hat. Dann, ne? Also der arbeitete dann wirklich eben diese ganzen Enzyklopädien durch und hat dann eben seine eigenen Sachen drüber geschrieben.
Ja, sehr akribisch. Und du hast ja auch mal ein eigenes Sonderheft über Hübner gemacht. Ne? Das war wahrscheinlich auch proppevoll.
Ja, bei dem Hübner war es anders. Er war natürlich gestorben. Und dann war ich auch bei seinem bei seiner Beerdigung und bin dann quasi durch halb Deutschland gefahren und habe dann mit unterschiedlichen Leuten gesprochen. Und bei Hübner war es so, Hübner ist ja sehr breit aufgestellt gewesen, hat also sehr viele unterschiedliche Interessen gehabt. Und deshalb konnte man das eigentlich am besten abbilden, indem man mit verschiedenen Leuten sprach, die dann auch in diesen Bereichen tätig waren. Also ich war ja auch ein Pyrologe und so. Ne? Und dann habe ich jemanden gefunden, der an der Uni mit ihm war und so. Und so dass also so von ganz unterschiedlichen Perspektiven die Person Hübner beleuchtet wurde. Und das ist eigentlich ganz schön.
Ja. Ja, du hast auch Preise bekommen für den Karl. Zwei Stück, von denen ich weiß zumindest. Der Deutsche Schachpreis 2014. Ich glaube, das steht auch noch oben auf dem Heft drauf, ne? Das heißt, es bedeutet
ja, genau. Ja, das ist natürlich eine gute Werbung. Das ist ja klar. Also das war der eine Preis, der Deutsche Schachpreis. Und das andere war der Lasker von der Emanuel Lasker Gesellschaft.
Ja.
Der eben auch
schon... Das ist ja quasi so ein ja, spezieller Kulturpreis, sage ich mal, ne? Weil die Lasker-Gesellschaft ja auch das Thema Kultur hervorhebt. Also da habt ihr auf jeden Fall eine Schnittmenge.
Auf jeden Fall, ja, klar. Also mit der ELG arbeite ich auch häufiger mal zusammen. Und ja, die haben ja auch häufiger Veranstaltungen, bei denen ich dann auch zugegen bin.
Ja, wenn ich hier so unkonzentriert war, liegt es daran, dass ich das Hübner-Heft gesucht habe. Hier habe ich es jetzt gefunden und blende es gerade mal ein. Genau. Und da oben sieht man auch dieses Logo Deutscher Schachpreis. Ja, ja, sehr schön. Was habe ich denn noch hier? Ja, vielleicht ein spezielles Thema, das habe ich mir hier notiert. Wie, Thema Schachgeschichte, das ist ja auch ein Teil von Kultur. Also wie tief taucht ihr da in das Thema Schachgeschichte ein? Bist du da Experte oder decken das deine Autoren ab? Sind ja viele Schachhistoriker dabei.
Ja, das stimmt. Also ich kenne mich natürlich da mittlerweile ganz gut aus. Zwangsläufig, weil ich ja dauernd mit zu tun habe und auch natürlich viele Bücher darüber lese. Aber ich würde mich nicht als Schachhistoriker bezeichnen, also der auch, sagen wir mal, regelmäßig Quellen, also Primärquellen recherchiert. Sondern, ich führe das dann eher zusammen. Ich mache das zwar auch gelegentlich, aber halt nicht so oft. Ja, und natürlich, also ich kenne mich natürlich schon aus in der Schachgeschichte. Zwangsläufig. Sonst könnte ich, also ich muss ja die Themenhefte irgendwie zusammen machen. Wenn ich das nicht, wenn ich mich da nicht auskennen würde, dann wäre es schlecht.
Ich stoße mich immer an der Behauptung, Schach sei ein Kriegsspiel. Ich meine, historisch ist es als Kriegssimulationsspiel oder so entstanden, aber es hat ja dann im Mittelalter auch eine ganz andere Ausprägung erfahren, dass man durch das Erstarken der Dame zum Beispiel und so, dass man gesagt hat, okay, das ist jetzt eigentlich eher so Abbild der Ständegesellschaft und nicht mehr von der Armee. Wie würdest du, was ist Schach für dich für eine Art von Spiel vor diesem historischen Hintergrund?
Also Schach hat ja ganz unterschiedliche Konnotationen gehabt. Also mal jetzt mit dem Kriegsspiel ist eine Sache, aber ich meine, es war ja auch nun im Mittelalter hat das eher so den lieblichen Reiz, wenn sich zwei Paare gegenüber sitzen und dann gibt es viele Darstellungen, wo das Schachspiel eben in der Mitte sozusagen das verbindende Glied ist, das Vorspiel quasi. Oder es gibt also wie gesagt da ganz das ist glaube ich auch das Gute, das oder das Schöne am Schach, dass das eben für so viele Bereiche verwendbar ist. Ne? Also es existiert eben schon seit sehr langer Zeit und das hat ja auch immer sehr viel ist auch sehr viel abgebildet worden, es ist sehr viel darüber geschrieben worden. Es gibt also Bücher, die wir jetzt noch haben, so Ende des 15. Jahrhunderts. Sonst kann ja, also kein anderes Spiel kann auf so eine lange Tradition zurückschauen. Und auch die Kunst natürlich, die Literatur hat immer wieder Bezug darauf genommen. Und so hat man eben, also so ganz unterschiedliche Bedeutungsnetzwerke. Also die weit über das eigentliche Turnierschach hinausgehen. Das ist eigentlich das Spannende. Also man kann sich sozusagen immer wieder von neuen Perspektiven oder von neuen Standpunkten dem Schach nähern und dann kann man immer wieder die Geschichte neu erzählen. Und das ist eigentlich das, was wir mit den Schwerpunkten so machen.
Ja, da gibt es auch diesen Dreiklang, ne? Schach als Sport, als Kunst und was war das dritte? Wissenschaft, glaube ich, ne?
Genau, ja.
Für dich wahrscheinlich alles drei, oder?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ja, sportlich hat natürlich auch seinen Reiz, muss man ja auch sagen.
Ja, hier kommt noch eine Frage rein. War Schach im Mittelalter nicht eher Glücksspiel?
Also das wurde teilweise als Glücksspiel geächtet auch. Man hat das dann teilweise auch mit Würfeln gespielt. Und das sah man dann eben nicht so gerne. Aber irgendwann wurde das dann eben wieder auch von der Kirche anerkannt. Es gab dann immer so ein bisschen hin und her. Und das ist ja bis heute auch so. Also zum Beispiel in muslimischen Ländern, im Iran hat man das Problem gehabt, in Afghanistan vor allem, dass es eben nicht als passend angesehen wurde und dann auch verboten wurde. Also die Religionen haben immer das, ja, wollten halt immer Deutungshoheit und haben dann auch teilweise das Schach in Misskredit gebracht. Das hing aber häufig auch damit zusammen, dass es eben andere Glücksspiele gab im Mittelalter, die um Geld gespielt wurden. Und das hat man dann leider auch mit dem Schach teilweise gemacht. Und das wollte man dann eben unterbinden.
Aber grundsätzlich habe ich im Hinterkopf, Schach war im Mittelalter eine der sogenannten sieben Tugenden. Ne? Das heißt, es war eigentlich schon eher positiv konnotiert.
Ja, wie gesagt, das änderte sich immer ein bisschen. Ja, also im Adelsbereich auf jeden Fall, genau. Aber dann später so, sagen wir mal, im 16. Jahrhundert, als eben diese Glücksspiele aufkamen in Kneipen und sowas, da wurde es dann ein bisschen schwieriger.
Und von Rüdiger gibt es auch noch ein Vermerk, dass es ja nicht nur um Kriegssimulation geht, sondern dass es eben Regeln und Regeln beim Schachspiel gibt und das eben eine zivilisatorische Leistung ist im Gegensatz zum realen Krieg. Also auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, weil man sieht es ja immer wieder, dass das Schach auch herangezogen wird, um Krieg zu verherrlichen. Und ich habe da auch mal in einem Vortrag für die Chess Sports Association ein Plädoyer dagegen gehalten und gesagt, nee, Schach ist kein Schach, also Schach dient nicht dazu, den Krieg zu verherrlichen mit dem Argument, dass es ja ein Kriegsspiel sei. Also das ist einfach ein Fehlgriff. Wenn man mal an das andere Ende der Historie springt, nämlich Gegenwart oder Zukunft, ist ja oft die Frage, ob es eine Schachvariante gibt oder geben sollte, weil das Schach ausanalysiert ist, vermeintlich, zumindest das Computerschach, was uns zu dem Thema Freestyle bringt. Ist das bei dir auch im Heft schon mal ein Thema gewesen oder gar ein Schwerpunktthema oder sieht das deine Leserschaft eher kritisch?
Nee, das war schon ein Thema. Ich war ja von 2007 bis 2009 Pressesprecher der Chess Classic in Mainz, die damals der Hans-Walter Schmidt gemacht hat. Und da gab es ja immer schon ein Chess 960, ein großes Chess 960 Open und die Chess 960 inoffizielle Weltmeisterschaft. Und dadurch bin ich natürlich da schon immer mit verbunden. Und wir haben eben auch mal ein Heft über die Chess Classic gemacht, als sie dann zu Ende gegangen ist. Und da kam natürlich auch das, was man jetzt heute als Freestyle bezeichnet.
Ja, ich habe hier eine Seite vom Deutschen Schachbund mit so ein paar Bildern vom Chess Classic damals. Also man sieht hier einen sehr jungen Levon Aronian, der heute noch Weltklasse ist im Freestyle, ne?
Ja, der war damals, der konnte damals Anand schlagen und ist dann Weltmeister geworden. Also ja. Der war schon immer ein sehr starker Chess 960-Spieler, aber der hatte sowieso immer ein Faible auch für alle möglichen, sagen wir mal, Spielarten des Schachs. Tandem spielt er zum Beispiel auch sehr gut.
Ah, okay. Hier war Wahnsinn, was da los war, ne, damals.
Ja, das war eine super tolle Veranstaltung. Ja. Also es gab ja einmal das normale Schnellschach Open und da war eigentlich die ganze Weltklasse da. Aber auch das Chess 960 hatte dann eben auch einen großen Zuspruch, muss man echt sagen. Das waren wirklich große Werbeveranstaltungen, aber irgendwie war die Zeit noch nicht so weit. Und also es war natürlich auch sehr hoch dotiert, diese Turniere. Und dadurch hat auch die Weltklasse dann dort mitgespielt.
Ja, es ist ja heute nicht anders, ne? Dass das Freestyle halt natürlich auch davon lebt, dass es finanziert wird von Jan-Henrik Büttner.
Ja, das ist richtig. Aber also ich war letztes Jahr war ich im Waisenhaus. Ja, mittlerweile ist leider das ursprüngliche Konzept echt ein bisschen verwässert worden, finde ich. Also das Besondere war, dass da erstmals im Chess 960 klassische Bedenkzeit gespielt wurde. Das und auch mit Vorbereitungszeit, dass man sich gemeinsam vorbereiten konnte. Und das war wirklich was Außergewöhnliches. Und dann hat sich aber im Laufe der Grand Prix-Serie ist das immer mehr verwässert worden und jetzt hat man zwar endlich das, was man die ganze Zeit wollte, nämlich eine FIDE-WM, aber es wird nur noch Schnellschach gespielt. Also eigentlich war das im letzten Jahr qualitativ viel höher, weil das Problem ist, Schnellschach zu spielen bei Chess 960 ist einfach sehr, sehr schwierig, weil man sehr viel Zeit braucht, um überhaupt erstmal sich über den Aufbau Gedanken zu machen.
Meinst du, das sind Änderungen, die man gemacht hat, damit es besser fernsehtauglich ist oder weil Magnus Carlsen einfach gern schnellere Partien hat?
Ja, das kann natürlich beides sein. Also Büttner hat mal gesagt, dass er eben eigentlich immer das macht, was Carlsen ihm sagt. Also er lässt sich da also beraten und er will natürlich auch seinen Star da entsprechend entgegenkommen. Weil ich meine, es geht ja da um Gelder. Ne? Also das ist ja eigentlich, das wird sozusagen als Start-up begriffen. Und ja, da ist jetzt ziemlich viel investiert worden. Und ursprünglich war die Idee, dass man das dann irgendwie weitervermarktet. Und inwieweit das jetzt funktioniert, das vermag ich nicht zu sagen. Da müsste man Herrn Büttner fragen.
Aber du wirst in Karlsruhe wahrscheinlich auch wieder dabei sein, ne? Wenn wieder das diesjährige Grenke-Schachfestival stattfindet, wo man ja auch zwischen klassischem Schach und Freestyle-Schach wählen kann. Letztes Jahr habe ich dich zumindest da gesehen.
Ja, in Karlsruhe bin ich natürlich auch immer. Das ist ja auch nicht weit von mir. Ich wohne in Frankfurt. Also von daher ist das, also da war ich natürlich immerhin, genau wie ich vorher auch in Baden-Baden war, als die Kränke-Turniere noch in Baden-Baden waren.
Ja, also an der Stelle auch natürlich nochmal der Appell an alle Hörer. Wer noch nicht angemeldet ist, meldet euch gerne an, grandkidchessopen.de. Wir sind jetzt bei 2200 Teilnehmern und ja, nach der Prognose wird der Rekord gebrochen von 3000 aus dem letzten Jahr, wenn es so weitergeht. Es geht so Richtung 3300 oder sowas. Das wäre schon großartig. Also, ja, aber du spielst nicht mit, ne? Sondern dir geht es dann darum, so zu netzwerken und Hintergründe einzufangen.
Genau, und so. Fotos zu machen und sowas.
Ja, okay. Fotos, davon lebt die Zeitschrift wahrscheinlich auch, ne? Oder schwarz-weiß ist es, ne? Aber kann man ja trotzdem Fotos einsetzen. Oder bist du Farbe jetzt inzwischen?
Nee, ne? Nee, das ist ein Schwarz-Weiß, ja. Aber das ist natürlich wichtig. Ich habe natürlich ein großes Bildarchiv mittlerweile. Und das ist schon wichtig, dass ich dann auf meine eigenen Bilder zurückgreifen kann, weil, ja, wenn man für die Bilder bezahlen muss, ist das dann irgendwann lohnt sich das auch nicht mehr.
Ja. Deshalb. Aber du stellst die nicht auf Wikipedia hoch oder sowas? Oder hast einen eigenen Instagram-Account oder irgendwas?
Nee.
Weil ich bin ja auch, also Schachjournalist nicht richtig, aber ich sag mal Blogger und Content Creator und so, und da sucht man natürlich auch immer Bilder. Und es ist immer echt schwer, da was zu finden. Also Wikipedia darf man ja nehmen, wenn man die Quelle nennt. Und ich habe auch das große Glück, dass Darius Gorzinski mir gestattet, seine Bilder überwiegend unter Namensnennung zu veröffentlichen. Das ist auch ein Schatz. Aber es ist sehr, sehr schwierig mit Schachbildern. Also, aber klar, da gehst du einfach überall hin und knippst selber welche. Das ist natürlich auch eine Methodik. Bist du da, hast du da irgendwie eine fotografische Ausbildung oder ist das so?
Nee, also man muss schon sagen, ich mache eher Bilder, ich bin kein Fotograf. Also ich bin kein ausgebildeter Fotograf, aber da ich ziemlich viele Bilder mache, ist auch immer mal was Gutes dabei. Und außerdem, ich fahre ja immer zu Schach-Weltmeisterschaften und da gibt es dann eben auch nicht so viel Material. Also das Material, was da gemacht wird für die Medien, das kann man eben dann auch nur in Bezug auf die Veranstaltung verwenden. Das heißt, wenn man einen anderen Bericht später macht, darf man die Bilder nicht mehr verwenden. Das heißt, die sind dann nicht mehr frei. Und deshalb ist es wichtig, dass ich auch davon immer Bilder habe.
Ja. Ja, den allgemeinen Teil haben wir mit Matthias Blühbaum ganz am Anfang schon ein bisschen vorweggenommen. Vielleicht nochmal zur Vertiefung. Die FIDE hat jetzt die Paarungen veröffentlicht für die erste Runde des Kandidatenturniers. Das ja, ich weiß gar nicht das genaue Datum, irgendwann im März wird es jetzt stattfinden auf Zypern. Weißt du es auswendig?
Ich weiß gar nicht, wann es anfängt. Es hört jedenfalls am 16. April auf. Ich bin nämlich die letzte Woche werde ich dann da sein.
Ah, okay, also du bist auch vor Ort da. Ah ja, okay. Mhm. Und Matthias Blühbaum gegen Wei Yi. Hast du speziell zu Wei Yi irgendwie eine Meinung in Bezug auf das Thema Außenseiter oder wie schätzt du Wei Yi ein?
Also ich halte Wei Yi für einen der Top-Favoriten. Ich glaube, mein Hauptfavorit ist wie immer Caruana. Aber danach glaube ich tatsächlich, dass Wei Yi oder Sindarov gute Chancen haben. Also Sindarov beobachte ich jetzt schon eine ganze Zeit. Und der hat also gerade im letzten Jahr, ich meine, das ist einer der jüngsten Großmeister der Geschichte, der hat aber jetzt im letzten Jahr wirklich gewaltig zugelegt. Und dem traue ich wirklich sehr viel zu. Und Wei Yi, der war natürlich auch ein Wunderkind. Den habe ich zum Beispiel auch schon sehr früh in Weigandsee gesehen. Dann war er verschwunden. Und dann hat er in Weigandsee eben vor 2 Jahren, glaube ich, sein Comeback gefeiert, als er das Turnier gewonnen hat. Und seitdem ist er wieder absolut top. Also, ja, also den beiden traue ich ziemlich viel zu.
Nakamura hast du jetzt nicht genannt bei den Favoriten.
Also wenn Nakamura gewinnen würde, das würde mich sehr überraschen. Ja, aber Nakamura spielt eigentlich ziemlich selten klassische Bedenkzeit. Und er ist auch der Älteste im Feld. Und ich meine, er ist noch nicht so alt, er ist 38, aber sagen wir mal, beim Kandidatenturnier, das ist eben sehr anstrengend, weil das eben auch ein längeres Turnier ist als sonst. Und ich meine, er hat auch beim letzten Mal nicht schlecht gespielt, aber dann hat es doch nicht ganz bis vorne gereicht. Also deswegen glaube ich das eher nicht.
Und Pragnananda, den hat man ja, der ist auch so ein bisschen gegenüber Gukesh in den Hintergrund gerückt, aber eigentlich hatte man ja eine Zeit lang mal gedacht, dass er so der Stärkste der Inder ist. Also das, für mich ist es so ein Überraschungskandidat. Auch, ne? Also keiner hat ihn momentan auf der Rechnung, aber eigentlich ist er ja auch schon seit 1-2 Jahren da ganz oben mit dabei.
Ich habe mal ein Heft über Talente gemacht und da habe ich so aus der ganzen Welt Autoren gefragt, ob sie so mir ein bisschen beschreiben können, wer jetzt also so, das war glaube ich 20, wer so die besten Perspektiven hat. Und da hat Adiban aus Indien unter anderem natürlich über Nakananda geschrieben. Und er hat tatsächlich auch ihn als den talentiertesten von allen gesehen. Also haben wir zwar noch Nihal Sarin dabei und der es jetzt nicht ganz geschafft hat, aber auch Gukesh. Aber Nakananda spielt also nicht sehr stabil. Der spielt also sehr schwankend. Und deswegen würde mich das auch überraschen, wenn er es schaffen würde.
Ja, also wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein. Und wenn du vor Ort bist, dann beneide ich dich ein bisschen drum. Das wird sicher interessant. Weißt du, ob es da so einen Zuschauerbereich gibt, dass man, also in Toronto war es ja so, dass man irgendwie von oben runter gucken konnte, ne, beim letzten Kandidatenturnier. Wie wird es sein dieses Mal? Weißt du das?
Also in Toronto war ich nicht, aber ein Freund von mir war da und der sagte, das waren wirklich schlechte Bedingungen für Journalisten. Ich hoffe, dass das da nicht so ist. Das war zum Beispiel auch in, als das Kandidatenturnier in Madrid war. Das war auch schlechte Bedingungen. Also da konnte man auch gar nicht so richtig an die Leute ran. Also wenn das so wäre, dann wäre das natürlich enttäuschend. Also man muss schon die Möglichkeit haben, also da Fotos zu machen direkt am Tisch und so und auch nachher mit den, dass es dann Pressekonferenzen gibt und sowas und die Leute nicht abgefangen werden. Das war damals, glaube ich, in Madrid so. Hatte Chesscom irgendwie, die durften zuerst die Interviews machen mit den Leuten und das war alles nicht sehr erfreulich wohl. Ja. Und ich muss
Zum
übrigens
Thema
sagen, bei
Achso.
den Weltmeisterschaften ist es meistens anders. Also da sind die Bedingungen viel besser. Also da kann man direkt in den Spielsaal rein, die Fotos machen und man hat dann eine Pressekonferenz. Man kann häufig auch mit den Sekundanten sprechen und so.
Okay. Zum Thema Talente blende ich ein Bild von Christian Glöckler ein, auch von Darius Gorzinski gemacht. Der hat ja in
Das
Wijk
war
aan Zee überzeugt und hat diese Nachwuchskategorie gewonnen. Aber er ist natürlich nicht ganz oben dabei, wenn man jetzt vergleicht mit dem Türken Erdomuş oder mit Faustino Oro oder so, sagt er auch selber. Aber trotzdem ist er ja ein herausragendes Talent, oder?
Ja,
Hast du
auf
mit
jeden
ihm auch schon
Fall.
gesprochen?
Nee, mit ihm habe ich noch nicht gesprochen. Aber ich habe ihn schon gesehen, also in Dortmund zum Beispiel und jetzt natürlich auch in Wijk. Ja, aber natürlich, der hat natürlich, ist ein sehr großes Talent. Bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Ich
Ist
muss
jetzt von
natürlich
ihm.
sagen, also Erdogan ist natürlich jetzt, der ist natürlich wirklich ein absolutes Top-Talent. Es war wirklich unglaublich, ihn da zu sehen in Wijk, dass der sich da, dass er auf Augenhöhe mitspielen konnte. Das war einfach ungeheuerlich. Also, wenn man überlegt, wie alt er ist, ist wirklich verrückt, wie
Ja.
weit er schon ist.
Ja, als 14-Jähriger, ich glaube, Weltrangliste Nummer 40 oder sowas ist er jetzt, ja, das ist ja wirklich Wahnsinn. Das hier ist ein anderes Talent, der hat den Challenger-Wettbewerb gewonnen. Andy Woodward, ich glaube, der ist schon ein bisschen älter, aber auch immer noch, wie alt mag er sein? 16?
15. Ja, der ist
15?
16 geworden. Er ist 16 geworden, glaube ich, jetzt, ja.
16, ja. Und ich
Ja.
habe jetzt irgendwo gehört, der ist der Spieler geworden, der auf chess.com die höchste Bullet-Wertungszahl aller Zeiten hat. Ne, das, also. Bullet ist ja schon eine Kunst für sich, sage ich mal, eine Minute pro Partie. Also scheint ein Schnelldenker zu sein, auf jeden Fall. Siehst du so diese Generation Nakamura, Carlsen, Caruana, siehst du die akut gefährdet von diesen Erdomuş und Woodwards und oder wird es noch eine Weile dauern?
Ja gut, der Ablösungsprozess hat ja jetzt schon auch begonnen, also mit der anderen Generation, also rund um Kaimer, Bissatorov und Gukech, Pragnananda. Das sind ja nun alles Leute, die auch Turniere gewinnen. Aber natürlich sind die immer noch, sagen wir mal, sehr robust. Carlsen, Nakamura und Caruana. Aber ich meine, man muss auch sehen, Carlsen spielt ja kaum noch, ja, so klassisches Schach. Aber der ist auf jeden Fall natürlich ein sehr großes Talent. Den habe ich jetzt das erste Mal gesehen in Wijk, weil der bisher noch nicht hier in Europa gespielt hat. Und das ist übrigens auch mal sehr schön in Wijk. Dieses B-Turnier, früher hatten sie sogar ein C-Turnier, die sind immer super gewesen, weil da die ganzen Talente eben eingeladen werden. Und die haben auch eine schöne Mischung aus Routiniers und Frauen und eben diesen ganz jungen Top-Talenten. Und der ist wirklich bemerkenswert, weil der hat ja sehr schlecht ins Turnier gefunden, hat die erste Partie gegen Azerbaijan verloren. Da ist er in der Zeitnotphase mit fliegenden Fahnen untergegangen. Und dann denkt man, naja, das ist wirklich ein harter Schlag, aber danach hat sich überhaupt nicht davon beeindrucken lassen. Und das ist natürlich auch eine sehr große Qualität. Also wenn man sowas schon so schnell wegsteckt. Ist übrigens auch eine sehr große Qualität, die Keimer hat. Keimer lässt sich irgendwie von seinen Niederlagen kaum beeindrucken. Das hat man auch in Wijk gesehen. Also Giri meinte, es wäre völlig Wahnsinn, wie Vincent da spielen würde. Immer mit offenem Visier. Ich meine, er hat natürlich sehr viele gewonnen, aber auch sehr viele verloren. Ne? Das ist sehr ungewöhnlich. Also früher spielte man, glaube ich, auch einfach anders. Sehr auf Sicherheit. Also das so ein Ergebnis im Bike und dann immer noch relativ weit vorne, wie von Vincent, das ist sehr ungewöhnlich.
Hier kommt noch ein Themenvorschlag. Wäre Sekundanten nicht auch einmal ein Thema für den Karl?
Ja, das hat witzigerweise mir heute jemand vorgeschlagen.
Vielleicht
Genau
der
dieses
gleiche.
Thema. Wer weiß. Wir hatten schon mal sowas Ähnliches. Also da ging es um Vorbereitung. Und Sekundanten ist ein schwieriges Thema, weil die Leute reden ungern darüber, was sie dann eigentlich gemacht haben. Michael Abels hat mal ein sehr schönes Heft gemacht. Abeln hat mal ein sehr schönes Heft gemacht, das hieß Anand Files und hat mit den ganzen Leuten, die im anderen Team waren, gesprochen, was sie da eigentlich gemacht haben und wie sie da die Varianten ausgearbeitet haben. Das war aber ein Prozess, der hat sich ich glaube sogar über Jahre gezogen. Der hat dann immer wieder mit den Leuten gesprochen. Die sind dann immer offener geworden, haben immer mehr preisgegeben. Also ja, das ist sehr aufwendig, wenn man dann irgendwas auch fundiertes tatsächlich rausfinden will oder schreiben will.
Ja, okay. Ja gut, auf jeden Fall ein interessanter Themenvorschlag. Dann habe ich noch, wenn wir über Aktuelles sprechen, gab es ja noch diese Woche die traurige Meldung von dem Tod von Jan Timmern. Hier auch wieder ein Bild von Dariusz Gorzynski. Ich finde, das ist auch ein wirklich schön eingefangenes Bild. Ich denke mal, dass du mit Jan Timmern auch, dass du zu ihm auch Bezug hattest, ob persönlich oder indirekt. Was kannst du uns über ihn sagen?
Ja, also ich habe ihn eigentlich regelmäßig getroffen in Bike. Also ich hatte jetzt kein enges Verhältnis zu ihm, aber ich habe natürlich auch immer über andere Leute, die ich gut kenne, Dinge über ihn erfahren. Und er hat auch war er quasi Mitarbeiter in Karl, weil Johanan Afek, der für Kompositionen zuständig ist, hat Artikel geschrieben und hat ihn dann gefragt, ob er auch ein Problem beisteuern will. Und dann hat er das mehrfach gemacht. Also unveröffentlichte Kompositionen. Also er war auch Problemkomponist und auch ein ziemlich guter. Und dann habe ich mehrfach Erstveröffentlichungen von seinen Kompositionen gehabt. Ja, und jetzt, als ich jetzt in Wijk war, habe ich ihn vermisst irgendwie. Ich habe gedacht, ja, wo ist er denn eigentlich? Und mich hat das jetzt wirklich schon auch berührt, als ich das gehört habe, weil, also seitdem ich Schach spiele, ist Jan Timmern irgendwie da und ja, der hat mal in den 70ern oder Anfang 80er Jahren hat ein Buch geschrieben, Jan Timmern analysiert Großmeisterpartien. Mit dem bin ich irgendwie auch aufgewachsen. Da sah man schon, wie intensiv er sich mit dem Spiel beschäftigt und war auch so jemand, der immer die Wahrheit finden wollte. Ja, das ist sehr, sehr, sehr traurig, dass er nicht mehr da ist, weil er natürlich noch gar nicht so alt war. Ne?
Ja, und auch Schach als Kunst begriffen hat, ne? Mit seinen Endspielstudien und so. Das habt ihr
Ja.
ja wieder eine Gemeinsamkeit eigentlich. Oder als
Ja, der hat
Kulturgut.
auch wunderbare Bücher geschrieben, muss man auch sagen. Also seine Bücher sind eigentlich durchweg empfehlenswert. Und da war er natürlich auch Redakteur hat ja auch eine Kolumne gehabt im New in Chess. Also der wird auf jeden Fall fehlen und ja, er war ja auch nach Löwe derjenige, der auf die für das Schach in Holland stand und mal die Tradition so fortgeführt hat. Und auch Garant dafür, dass es dann auch so groß geworden ist in Holland, das Schach.
Ja. Letzte Frage, weiß ich gar nicht, ob du, ob das überhaupt so. Oh, jetzt habe ich gerade so ein bisschen eine Rückkopplung. Ob du da so einsteigen willst, aber im Deutschen Schachbund gibt es Bewegung durch den Rücktritt des Vizepräsidenten und den Streit um das Vorziehen. Ich seh schon dein Gesicht, um das Vorziehen des Kongresses zur möglichen Neuwahl des Präsidenten. Hast du dazu irgendwas zu sagen?
Eigentlich nicht. Also da möchte ich mich auch nicht dazu äußern. Also das Problem ist, da ist jetzt alles irgendwie im Schwebezustand und man weiß noch gar nicht so genau, wo das hinläuft. Also, nee, ich möchte eigentlich da nichts dazu sagen.
Aber vielleicht hast du ja einen Wunsch, wo es hinläuft.
Nee, das kann ich auch nicht sagen. Also ich fand das, ich bin mit der Ingrid eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Und jetzt, naja, jetzt gibt es halt Veränderung. Weiß man nie, wie das jetzt weiterläuft. Ich finde, Ingrid hat schon ein paar Sachen ganz gut gemacht. Aber gut, es ist immer ein sehr schwieriges Terrain, der DSB. Und da Konsens herzustellen ist, ja, da braucht man schon ein Fingerspitzengefühl. Ich bin gespannt, wer das schafft.
Ja. Das heißt, du hast auch keine Ambitionen, in die Schachpolitik einzusteigen.
Weiß Gott nicht.
Ja, ist eine undankbare Tätigkeit möglicherweise. Ja,
so ist es.
Ja, prima. Ich gucke gerade mal auf meinen Spickzettel, ob ich noch irgendwas habe. Gibt es noch einen Punkt, wo du sagst, das liegt mir am Herzen, da möchte ich noch mal gern ein Wort drüber verlieren, oder haben wir über alles gesprochen?
Über alles haben wir ganz bestimmt nicht gesprochen. Aber über einiges. Nee, also.
Okay, wir weisen nochmal auf die Homepage hin. Also am Ende darf jeder auch immer gern noch einen Call to Action. Also karlonline.org, ne? Das ist die Webseite, wo man dich findet oder wo man die Hefte findet und auch im Archiv eben die alten Hefte. Und genau, dann würde ich von Sicht der Chess Tigers noch sagen, was alles anliegt. Also neben Kränke, da habe ich ja schon, schon erwähnt, gibt es jetzt auch das Thema Schach als Bildungsurlaub vom 4. bis 8. Mai in Bad Staffelstein in Oberfranken. Macht also Jonathan Karlstedt eine Woche mit euch Schach und außerdem gibt es noch Entspannungstechniken sozusagen über 5 Tage. Also wer da das machen möchte, kann ich empfehlen. Michael Prusikin gibt noch ein Seminar im März, das findet man auch auf chess-tigers.de zum Thema Verteidigung. Und ansonsten natürlich, wer Schachartikel braucht, immer gerne im Chess Tigers Shop schauen, was es alles gibt. Und ich glaube, das ist der richtige Moment, hier den Dank einzublenden von Rüdiger. Vielen Dank für den Abend, das angenehme Gespräch und die interessanten Informationen. Das gebe ich natürlich weiter an dich, Harry. Und gebe dir das letzte Wort des Abends.
Ja, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut, eingeladen zu werden bei euch.
Ja, prima. Dann schönen Abend an alle. Und dir natürlich auch, Harry. Und wir sehen uns in Karlsruhe, ne?
So ist es, genau. Wir sehen uns in Karlsruhe.
Bis dann. Prima. Bis dann. Tschüss.